ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Emil Steinberger.
Grüezi Nadil, freut mich, dass ich einmal da sitze, vis-à-vis, wenn man eine Stimme am Äther hört oder am Radio oder was es ist, am Detektor vielleicht noch, wie früher hatten wir so kleine Detektor, wo man auch noch Radio empfangen konnte. Da musste ein Kupferkabel einen Punkt antreffen in einem Glashäuschen drin und plötzlich war ein Sender da.
Sind Sie Radiofan, Herr Steinberger?
Also Radio höre ich gerne, aber die Mischung kommt drauf an. Wenn man mir sagt, wir hören jetzt ein Interview mit Emil Steinberger nach drei Musikstücken. Oh, was machst du jetzt, die drei Musikstücke zu Hause? Wartest du jetzt oder gehst du jetzt Kommissionen machen und kommst dann nach vier Musikstücken dann wieder zurück?
Ja. Also wem es ähnlich geht, ich kann beruhigen, es gibt auch noch einen Podcast nachher ohne Musik, da ist dann nur noch unser Gespräch, Herr Steinberger. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen so? Was machen Sie so? Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht darüber reden, Sie waren jetzt eine Weile weg oder waren Sie eigentlich immer da?
Ich war immer auf dem Arbeitsplatz, war ich immer. Da habe ich nie gefehlt. Nein, wir haben jetzt halt 2,5 Jahre einen Film gedreht. Das war eine Riesenarbeit und die Früchte davon sollten jetzt kommen. Das heißt, der Film geht jetzt in Deutschland in die Kinos und in Österreich auch in die Kinos. Und da hoffen wir, dass die Leute das sehen möchten.
Typisch Emil heißt der Film, ja. Und da geht's um ihr Leben, um ihr künstlerisches Leben, aber auch viel Persönliches ist da mit dabei. Emil Steinberger, die Deutschen kennen Sie als den Schweizer Kabarettisten, als Schauspieler, als Autor, als Zirkusmann. Sie haben in Ihrem Leben wirklich viele, viele Dinge getan, für die wir Sie hier auch sehr geschätzt haben und es immer noch tun, nur für die, die Sie jetzt nicht kennen. Ich wollte es ja eigentlich mit dem Grüezi wohl versuchen, aber ich dachte, ich lasse das lieber.
Mit dem Grüezi wohl?
Ja. Ja, ich finde, wenn die Deutschen Schweizerdeutsch versuchen, das funktioniert ja meistens nicht.
Nein, die sollen das nur versuchen. Ich finde das gut und ich finde das richtig. Wir machen die Fehler, wir Schweizer. Sobald wir merken, der versucht Schweizerdeutsch zu reden, er ist eigentlich Deutscher, dann stellen wir um auf Hochdeutsch, sogenanntes Hochdeutsch, ja, machen wir. Und das sollte man nicht, das ist unanständig. Der gibt sich wirklich Mühe, versucht in der Bäckerei auf Schweizerdeutsch was zu bestellen. Und die Verkäuferin antwortet ihn auf Hochdeutsch, das darf nicht sein, dann muss sie wirklich auch den Dialekt beibehalten.
Ich habe mich das ja immer gefragt und jetzt, wo ich Sie gerade hier habe, kann ich ja mal fragen. Ja. Also die Schweizer, wenn die jetzt Schweizerdeutsch sprechen, ja, sind die dann mehr sie selbst? Also sind die dann cooler und irgendwie auch witziger, als wenn sie jetzt mit uns Deutschen da irgendein Hochdeutsch versuchen?
Aber ganz sicher, so ist es, weil... Wir haben so viele kleine Wörter, wenn wir reden im Dialekt, die unbekannt sind im Hochdeutschen natürlich, aber die bilden Brücken bei Sätze bilden und so weiter. Das ist so praktisch, da gibt's so ganz kleine charmante Wörter und wenn ich das übersetzen musste, alles auf Hochdeutsch, gehen diese kleinen Wörter alle weg und es bleibt nur noch das Gröbste, das Richtige, auch das Wichtigste natürlich auch, damit man den Inhalt versteht. Ja,
ja, aber Sie haben das ja irgendwie geschafft, also Sie haben es ja geschafft, uns Deutschen zum Beispiel, aber auch den Österreichern, den Humor der Schweizer schmackhaft zu machen. War das eine schwierige Aufgabe?
Das war keine Aufgabe, es war auch keine Absicht. Es war da kamen zwei Verantwortliche vom Süddeutschen Rundfunk, Abteilung Unterhaltung, Herr Friesch und Herr Adelmann, die saßen plötzlich, ohne dass ich es gewusst habe, in Basel im Theater, wo ich gespielt habe.
Inkognito.
Inkognito. Und dann nach der Vorstellung stellten sie sich vor und sagten, wir haben jetzt den Bühnenauftritt gesehen, Herr Steinberger, Sie müssen unbedingt nach Deutschland kommen. Sag ich, was? Nein, das geht doch nicht auf Hochdeutsch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich auf Hochdeutsch machen kann und so weiter. Haben sie gesagt, wir machen ein Exempel. Und sie haben ein Exempel gemacht, am Fernsehen sogar. Und es hat funktioniert.
Ja, wer kennt die kleine Kirche von Wassen auf dem Gottharz? Ja, Pfarrkirche St. Gallus heißt die eigentlich. Und viele, würde ich mal behaupten, Emil Steinberger hier in Deutschland, die kennen sie hauptsächlich ihretwegen, die kleine Kirche von Wassen. Wie oft sieht man die vom Zug nochmal?
Dreimal mindestens, ja. Wenn er ins Tunnel reingeht, wenn er rauskommt, wenn er wieder reingeht und nochmals rauskommt, sieht man diese Kirche von Wassen. Und es ist schön, dass Sie Kirche sagen, denn ich habe in der Nummer, sage ich, Chilali von Wassen, Chilali. Ja. Also wir im Mundart hängen wir immer das Li noch an und dann heißt es auch Chilali. Da hat mir der Pfarrer einen Brief geschrieben, das heißt, Herr Steinberger, ich habe eine Kirche hier und nicht ein Chilali. Ja.
Danke für dieses Beispiel, Herr Steinberger, weil Sie als Kabarettist ja angefangen haben auf einer kleinen Bühne, auf kleinen Bühnen in der Schweiz. Und was haben Sie da gelernt? Wie muss man den Schweizern den Humor servieren, damit die lachen?
Ach, da muss man gar nicht viel überlegen. Da spielt man einfach so, wie man selber denkt oder lustig ist oder improvisieren. Ich habe entdeckt vor einigen Jahren, dass ich sehr gut improvisieren kann. Also ich habe in einem Programm den Mut gefasst, jeden Abend eine Improvisation zu machen. Das heißt, ich habe den Leuten aufgefordert, schreit nach vorne eine Idee, die ich spielen soll, irgendeine Lebenssituation. Da kamen natürlich Vorschläge, ein Tankwart, ein anderer hat zugerufen, einer ohne Benzin und so. Das musste ich dann spielen. Und so habe ich etwa 260 Improvisationen auf Kassetten aufgenommen. Ich habe die immer aufgenommen. Und das gibt so viel Material. Später wieder, dann höre ich diese Improvisation an. Damit kann ich eine gute Nummer bauen und so weiter. So ist es auch eine Arbeitsweise gewesen.
Also Sie haben das schon durchaus nochmal wiederverwendet. Also es wäre jetzt nicht die Maxime gewesen, ich mache niemals was zweimal.
Ja, ich spiele eine Nummer schon zweimal bis hundertmal oder tausendmal. Das gibt's natürlich schon, ja.
Vor allem den Emil haben Sie. Weiß ich nicht, wie oft haben Sie den Emil gespielt?
Ja.
Haben Sie das überhaupt gezählt?
Nein, zähle ich nie, weil keine Ahnung, aber das sind x tausendmal wahrscheinlich, ja. Aber in allen verschiedenen Varianten natürlich, ja. Ja.
Sie kommen ja aus Luzern, das ist für uns Deutsche eine schöne Stadt am Vierwaldstätter See, aber was ist das für ein Habitat, also was ist das für ein Biotop, in dem Sie da sozialisiert wurden in Luzern? Gibt es da so eine Spezialität, so was Sie auch ausmacht?
Ja, als ich jung war, war die Stadt sehr katholisch gefärbt, parteimäßig auch sehr katholisch. Und die Erziehung war auch sehr katholisch und meine Tätigkeiten waren auch in der Pfarrei natürlich, war ich sehr aktiv und ich war Ministrant während 10 Jahren in der Kirche auch noch und das hat mich wahrscheinlich schon ein bisschen geprägt, so vorsichtig, ruhig, brav. Keine Fehler machen und so, das kommt vielleicht schon daher aus diesem Nest da. Und die Stadt Luzern hat sich ja dann in den Jahren auch politisch etwas verschoben, nach links, Richtung links. Und freisinnig, liberal war auch noch stark vertreten. Und ich weiß noch, meine Mutter, wenn am 1. Mai die Sozialdemokraten den Umzug machten mit großen roten Fahnen, bei uns, beim Haus vorbeimarschiert, hat die Mutter gesagt, geh vom Fenster weg, das brauchst du nicht zu sehen. Geh weg vom Fenster, schau dir das nicht an. Also die waren richtig politisch irgendwie, ja,
und
schon programmiert.
Wurde es dadurch nur noch viel interessanter, weil wenn man so diese überspitzte Spießigkeit ja in ihrer Figur, ja diese Kleinbürgerlichkeit, die sie auf die Schippe nehmen, haben sie schon als Jugendlicher gedacht, so eigentlich muss man sich darüber lustig machen?
Nein, habe ich nicht gedacht. Nein. Ich habe vielleicht viel weniger gedacht, als die Menschen denken, weil bei mir kommt es einfach automatisch. Wenn es Zeit ist, kommt etwas automatisch in mir hoch und dann versuche ich das zu realisieren. Aber ich habe nicht einen Plan, einen 5-Jahres-Plan, dann machst du das und dann so und inhaltlich dann so und das will ich auch noch. Nein, ich lasse mich gehen, es fließt und das ist für mich die beste Taktik zum Arbeiten.
Auf der Bühne, da kann man ihn leider nicht mehr erleben, aber dafür hier bei uns in SWR 1 Leute. Emil Steinberger ist da, Schweizer Kabarettist und noch viel, viel mehr Schauspieler, Autor, Regisseur war er schon. Was Sie nicht alles gemacht haben in Ihrem Leben, aber Sie hatten auch viel Zeit, ne? Über 90 Jahre.
Ja, kann. Wenn es von dieser Warte aussieht, kann man sagen, ja, man hat ja Zeit, 90 Jahre, mach was draus. Ja.
Also Tobias Staudt aus Eisenharz, der schreibt Ihnen ganz liebe Grüße und bedankt sich, dass er, also Emil Steinberger, meine Kindheit geprägt hat und meinem Papa, der vor 12 Jahren gestorben ist, immer zum Lachen gebracht hat. Ich wünsche ihm noch ein langes und gesundes Leben. Da schließe ich mich an. Liebe Grüße aus dem Allgäu. Sie haben, glaube ich, viele Menschen in ihrer Kindheit zum Lachen gebracht. Nämlich der Film, der jetzt über Sie in die Kinos kommt, da sind am Ende ganz viele Kinder. Und wir haben hier eine Dame in der Maske, die kommt auch aus der Schweiz. Und die hat gesagt, ich kann alle seine Sketche auswendig.
Das ist so. Ich weiß es.
Was macht denn das mit Ihnen? Kinder, die ihre Sketche auswendig kennen?
Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Ich muss ehrlich sagen, ich war so überrascht. Plötzlich bekommen wir Videos von Eltern, die ihre Kinder abfilmen, wenn der Kleine mit dem hölzigen Puppenwagen spielt und du macht, genau wie ich auf der Bühne. Also, ich hätte das nie gedacht. Oder in einer Schulklasse wollten sie den Elternabend gestalten und die Lehrerin hat so 4 Sachen aufgezählt, was man machen könnte und alle haben nur immer die Hand gestreckt, wenn es hieß, wir könnten auch Emil spielen. Und alle wollten Emil spielen, also musste sie aufteilen. Sie hat die Polizeiwachnummer hat sie aufgeteilt in 3 verschiedene Phasen, dass jeder etwas davon mitspielen kann, nicht wahr? Also hätte ich nie gedacht, dass das so in die Jahre reingeht, wo die das auswendig können. Also auch nach einer Vorstellung da kommen so viele und sagen, sie haben mich geprägt durch die ganze Jugend durch. Ich habe alle ihre Nummern auswendig. Wir haben in der Schule miteinander, wer weiß die Fortsetzung von der Nummer so und so weiter. Also, ich habe das gar nicht gespürt, weil ich so fest beschäftigt war, auf Tournee, nur immer reisen gehen, einrichten, spielen, zusammenpacken, wieder ins Hotel gehen, morgen aufstehen, Reise, wohin geht's heute, 400 Kilometer, also war eine verrückte Zeit. Ich kam gar nicht dazu, das alles zu spüren, was da hinter meinem Rücken geschieht.
Wenn Sie jetzt heute mit Ihrem Film unterwegs sind, ja, und schauen da, also 2,5 Jahre haben Sie ja gedreht, da setzt man sich ja irgendwie, haben Sie wahrscheinlich auch viel über Ihr Leben nachgedacht.
Ja, natürlich habe ich das und da habe ich natürlich auch viele Ideen gefunden, wo ich fand, das sollte man unbedingt in den Film einpacken, aber da kam ich natürlich auch durch die Regie auf Widerstand und weil es ist, wir haben nur die und die Zeit, wir können einfach nicht alles und da musste ich lernen, verzichten. Ich musste wirklich lernen, ja, okay, schade, wäre doch ein schöner Moment gewesen, das wäre interessant gewesen und so. Aber man kann nicht alles in einen Film packen.
Man muss ja dazu sagen, was man in dem Film auch erfährt, ist, Sie haben wirklich alles aufbewahrt, ne? Sie haben ein riesiges Archiv mit Zeitungsartikeln, Absagen, die Sie selbst geschickt haben, Zusagen.
Ja.
Ordner über Ordner.
Ja, stimmt. Ja.
Also sind Sie jemand, der sich dann auch gerne mal erinnert?
Nein, ich gehe nicht zurück, aber es hat sich bewährt. Für den Film, da hat sich das unglaublich bewährt. Das Kostbarste war ein Interview mit meiner Mutter. Ein Journalist, der mit meiner Mutter gesprochen hat. Und ich erzähle ja oft die Geschichte auch, dass meine Mutter mich nicht verstanden hat und dass das Leben schwer war für mich zu Hause. Und ab und zu denkt man auch, erzähle ich das eigentlich alles richtig? Oder fantasiere ich da Dinge dazu oder so, dann lese ich dieses Interview in der Zeitung, wo man meine Mutter fragt, ja, und was denken Sie über Emil? Hat sie gesagt, ich hoffe, der hört bald auf mit seinen Dummheiten und so. Also ich habe schwarz auf weiß, dass sie so gedacht hat. Es ist nicht aus meiner Fantasie gekommen, sondern schwarz auf weiß.
SWR 1, Leute, mit Emil Steinberger, der uns den Emil geschenkt hat, den viele von uns lieben. Viele, viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns auch schon mit ihren Erinnerungen an ihre Auftritte. Und wir müssen erstmal was richtigstellen. Ich habe vorhin gesagt, auf der Bühne live zu erleben, ist er nicht mehr. Und das klingt so absolut, das mögen Sie nicht, ne?
Nein, das mag ich nicht, denn ich habe keine Ahnung, wo es bei mir durchgeht in der Zukunft. Keine Ahnung. Ich lasse es auch, wie ich immer sage, ich lasse es fließen und dann, wenn etwas reif ist, dann mache ich es dann.
Ja, das, also wenn Sie mögen und morgen auf die Bühne gehen, ich glaube, wir sind alle dabei, da haben wir gar kein Problem. Wenn Sie heute mal so über den Emil nachdenken, Sie haben mir gesagt, Sie haben so über Ihr Leben nachgedacht. Was macht den eigentlich aus? Also was ist das für Sie? Ist es ein bisschen auch, also Sie selbst, na, natürlich, das trägt ja auch Ihren Namen.
Ja, es ist schon ein Teil von mir, ganz bestimmt. Also das bestreite ich überhaupt nicht. Aber ich hoffe, dass ich mich nicht so benehme wie auf der Bühne. Das wäre ja schlimm. Gut, es ist ja immer ein bisschen Nonsens dabei. Das habe ich auch gern, diese Sparte Nonsens. Und die normalen Alltagsgeschichten oder die normalen Bewegungen, die ein Mensch macht oder wie er spricht und so, mit Nonsens etwas aufzupeppen und so, das gehört natürlich schon dazu, sonst wird ja eine Nummer langweilig. Mhm. Man muss ja das lustig färben, das ist doch ganz klar.
Sie wurden mit diesem Emil unheimlich berühmt, waren in der Schweiz ein richtiger Star, auch hier in Deutschland. Ja, also viele Deutschen glauben ja, dass das, was Sie für uns aufbereitet haben, dass das Schweizerdeutsch war. Dabei war es nur Ihre freundlich gemeinte Übersetzung, damit wir das verstehen. Aber es gibt auch noch eine andere Komponente, die Sie vorhin angesprochen haben, Herr Steinberger. Nämlich davon können, glaube ich, viele erfolgreiche Menschen ein Lied singen. Ihre Eltern und vor allem Ihre Mutter, die hat das, was Sie gemacht haben, eigentlich nie wirklich geliebt.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das hat schon angefangen, als ich gesagt habe, eigentlich möchte ich Grafiker werden. Was? Du gehst da in diese Schule mit all diesen Leuten, die lange Haare haben und Bart und Schnauz und so. Nie, nie, das möchte ich nicht sehen, dass du dort in die Schule gehst. Sehr konsequent einfach. Nein, das macht man nicht. Dahin gehören wir nicht in diese Schule. Irgendwie hatte sie einfach eine Vorstellung, wo sie die Leute, ihre Kinder hinführen. Sie war auch erfolgreich. Ich meine, mein Bruder wurde Bankbeamter und meine Schwester war Chefin auf dem Telefonamt für die Auskunft und so weiter. Also
Und auch Sie waren auf bestem Wege, Sie waren ja lange Jahre auch selbst Postbeamter in der Schweiz, ein absolut sicherer Job, ja, den Sie dann aufgegeben haben. Mhm. Und das hat Ihnen Ihre Mutter nie wirklich verziehen?
Ja, das kann man nicht verzeihen. Eine solche Beamtenstelle bis ans Lebensende abgesichert, so etwas gibt ein Mensch nicht auf. Das war für sie Katastrophe.
Aber haben Sie nie darauf gewartet, dass sie mal irgendwann in eine Vorstellung kommt und sagt, ach Emil, das war ist doch toll, was du da gemacht hast. Dass sie irgendwann sagt, guck mal, die Schweizer, die lieben dich alle. Okay, du hast es geschafft, du hast das Richtige getan.
Ich glaube, sie war so verbohrt in ihre Meinung, dass das nur Dummheiten sind. Ich habe sie auch oft fast nicht begriffen und bin von zu Hause weggegangen ins Theater und habe geweint auf der Straße, weil ich es fast nicht begreifen konnte, dass man so stur einfach... Und man sieht ja den Erfolg, man kann sie in der Zeitung lesen, dass Erfolg da ist mit dem, was ich mache. Das spielt ja alles keine Rolle. Es passte nicht scheinbar in ihren Stand. Standesgemäß passt jetzt nicht in die Familie rein. Denn aber sie war ja auch eine Bauerntochter. Sie kommt ja auch aus einfachen Verhältnissen und hat gearbeitet als junge Frau und so weiter auf dem Bauernhof. Also ich konnte es wirklich nicht verstehen. Ja.
Ich glaube, Sie haben heute eine gewisse Distanz dazu, aber gab es auch mal Zeiten in Ihrem Leben, als es richtig wehgetan hat, dass man eben genau diese Anerkennung, ja, da können ja Millionen Fans sein, aber diese eine Anerkennung von Mama,
die ist wichtiger. Das hat mir sehr wehgetan, Wirklich, ich konnte es oft einfach nicht begreifen. Und ich musste dann beginnen, alles heimlich zu machen. Das war nochmals, das ist wie wenn einer eine Freundin hat, die er nicht preisgeben darf und so weiter. Sondern ich musste alles heimlich machen. Jeden Einkauf von einem Tonbandgerät habe ich mir eingekauft und habe mich in die Wohnung reingeschmuggelt, damit sie nicht gleich sieht, was hast du da wieder gekauft und so. Und dann gehe ich in mein Schlafzimmer und versuche zum ersten Mal die Tonbänder einzurichten und abzuhören, Nordmende, wie das geht und funktioniert und so. Und schon geht die Türe auf. Was machst du da? Hat gesagt, ja, ich versuche da nur meine Stimme aufzunehmen. Immer die Dummheit im Kopf. Es wäre besser, du müsstest mal die Vorschriften der Post besser auswendig lernen und so. Also es ging einfach nicht. Ja, es war hart. Nein, es war wirklich hart, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich schon auch geprägt. Vielleicht habe ich auch so Verständnis gegenüber von anderen Menschen, eher bin großzügiger oder ich sage, gestern habe ich gesagt, eigentlich Arbeitslose, die eine Stelle suchen. Und sie bekommen ja oft Vorschläge, was sie machen sollen. Da wäre eine Möglichkeit. Und die sagen, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht. Sag ich, bitte, fängt doch trotzdem irgendwo an. Einfach anfangen. Vielleicht lernt ihr dort eine Person kennen, die eine Person kennt, die das macht. Und das würde ja dich glücklich machen, wenn du da landen würdest nachher. Das sind alles Beziehungen, die entstehen können. Du musst nur neugierig sein und immer daran denken, an dein Ziel, was du gerne machen willst. Und dann entdeckst du einen Menschen. Es gibt tausende von Menschen und Varianten von Berufe und Werkzeuge und was man alles machen kann. Nimm doch die Chance wahr und beginn wenigstens. Es geht ganz sicher eine Türe auf, wenn du da arbeiten gehst.
Emil Steinberger ist bei uns in SWR1. Leute, Herr Steinberger, die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schreiben alle ihre Emil-Geschichten uns auf.
Ach, schön.
Also bitte weitermachen, schreibt uns ins Studio. Emil Steinberger freut sich über jede Geschichte, glaube ich, die da reinkommt. Zum Beispiel erinnert sich Stefan aus Egnach, er stammt aus der ehemaligen DDR. Aha. Und da hatten sie auch Auftritte, ein Kessel Buntes, erinnert er sich, er ist jetzt 62 Jahre alt und mit ihren Sketchen aufgewachsen. Diesen Erfolg in der DDR als Schweizer zu haben, das kann man schon sagen, das war was Besonderes.
Das war ganz besonders. Ich habe ja in der Distel gespielt mal und in Kessel Buntes, Friedrichstadtpalast. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Was mir aber später besonders gefallen hat, wir machten dann eine Tournee in die neuen Bundesländer, also als die Mauer schon weg war. Und da kamen die Leute, die haben das nie geglaubt. Die sagten mir, also hätten wir nie geglaubt, dass wir sie irgendeinmal so nahe bei uns haben und erleben können. Das ist, wir haben gedacht, das ist eine Riesenmauer, der arbeitet da hinten, den werden wir nie sehen richtig. Und jetzt kommen sie auf Tournee in die neuen Bundesländer. Und das war für uns auch, also für meine Frau und mich, war es ein tolles Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Ja. Die tollen Theater, die da existieren, die Bauten und wie das gepflegt wird. Und also eine tolle Kulturlandschaft hat es da gegeben. Ich weiß nicht, ob die immer noch existiert. Ich vermute schon.
Kann man absolut so sagen, glaube ich. In Ostdeutschland gibt es eine tolle Kulturlandschaft nach wie vor. Ein großes Interesse auch daran. Wenn Sie jetzt, wir haben ja, es gibt einen Film, typisch Emil heißt er, der jetzt in die Kinos kommt. Es ist ein Dokumentarfilm über Sie und wir haben ja gerade darüber gesprochen, über vieles aufzugeben auch für den Beruf und nie die Anerkennung der Mutter gefunden zu haben. Also so Opfer, die man dann auch bringt, weil Sie waren ja, und das wissen viele vielleicht auch nicht mehr, jahrelang Postbeamter und haben das aufgegeben. Und da hat Renate zum Beispiel eben geschrieben, ich war angehende Steuerbeamtin, habe meinen Job aufgegeben und musste mir eben auch sowas anhören, wie kannst du diesen Beamtenberuf und diese Absicherung aufgeben? Wenn Sie jetzt heute den Film machen, dann kommen viele junge Leute auf Sie zu und sagen, Sie sind ein Vorbild für mich.
Mhm, ja.
Rührt Sie sowas vielleicht mehr als so einfach nur Fans?
Ja, das hört man. Also Überraschend war das für uns auch, als wir das solches Aussagen hörten nach den Vorstellungen, wie sie fast eine Beichte abgelegt haben und sagen, ich hab's verpasst, meinen Wunschberuf auszuüben, ich hab's verpasst, ich hätte früher abspringen sollen, ich hab's nicht gemacht, aus Bequemlichkeit hätte ich doch, wäre ich jetzt und so weiter. Also da gibt's schon Geschichten, die beweisen, dass man immer in sich hineinhorchen sollte. Mache ich das, was ich bin? Mache ich das ehrlich, mit Freude, oder ist es eine Zumutung, dass ich mir das aufbürde, diesen Beruf auszuüben und so weiter? Und da muss man einfach wissen, dauernd leiden unter etwas, das man täglich vielleicht 8 Stunden ausüben muss, das geht doch nicht. Das habe ich mir auch gesagt. Das geht nicht.
Wie schwer ist es Ihnen trotzdem gefallen? Weil als Sie das gemacht haben, nach 8 Jahren als Postbeamter, das waren ja noch ganz andere Zeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Wann war das, in den 60er Jahren?
Ja, das war 69, ja, habe ich das gemacht. Und das war natürlich für die Leute ein Schock. Das macht man ja nicht. Und vor allem, wenn ich dann sagte, ich gehe jetzt in die Kunstgewerbeschule. Ach ja, und dann... Wie überlebst du, wenn du 5 Jahre in die Kunstgewerbeschule gehst? Wie überlebst du finanziell und so? Ah ja, kein Problem, habe ich gesagt. Ich kann am Abend ein bisschen Kabarett spielen und da habe ich ein Einkommen, ein kleines Einkommen. Das geht gut damit und ich lebe noch zu Hause. Damals, also günstig. Meine Mutter hat mich verpflegt, gut verpflegt, musste einfach einen gewissen Batzen abgeben jeden Monat. Das ist auch gegangen. Also
das hat sie gemacht, ja. Also es hieß dann nicht, also wenn du jetzt nicht Postbeamter bist, dann musst du aber auch gehen. Das gab's bei Ihnen nicht zu Hause.
Da musst du aber auch
gehen dann. Dass Ihre Mutter gesagt hat, dann musst du aber auch gehen. Das gab's bei Ihnen nicht.
Nein. Doch, das gab's einmal, als ich Grafiker war, musste ich ja mir ein Atelier einrichten und da brauchte ich Stoff und so. Und da habe ich zur Mutter gesagt, hast du noch alte Tischtücher oder irgendwie alte Waschtücher oder so? Ich brauche das. Wozu brauchst du das? Habe ich gesagt, ich habe ein Atelier da an der Zentralstraße. Was hast du? Ein Atelier? Ja, da kannst du gleich alles zusammenpacken und gehen.
SWR 1, Leute, mit Emil Steinberger, der mit seiner Kunst in der Schweiz so eine Art Kultfigur geworden ist. Ich brauche das, kann so eine Art von, kann ich weglassen. Sie sind sowas wie, das wurde mir vorhin auch nochmal bestätigt von einer aus der Schweiz stammenden Person, dass Sie so eine Art Volksheld dort sind. Sie waren dann wirklich sehr erfolgreich und sind dann in den Zirkus gegangen. Auch wieder was ganz anderes. Erzählen Sie uns mal ein bisschen über diese, Sie waren im Zirkus Knie, mhm, und die Leute haben sich da die Beine in den Bauch gestanden, um Sie da zu sehen. Was für uns heute ist der Zirkus vielleicht auch schon mal ein bisschen was anderes als damals. Was war denn das für ein Biotop, dieser Zirkus?
Ja, der Zirkus Knie hatte einen guten Namen. Und da war ich natürlich total überrascht, als ich mal hörte, dass der Direktor, Vater Freddy Knie, eigentlich als Wunsch Clown mich im Kopf hatte. Und dann hat er mich mal angefragt, ob ich das machen würde. Und dann habe ich ein Jahr lang mit ihm gehadert. Und ja, zu diesem Preis, zu dieser Gage, habe ich mir gesagt, nein, Emil, das geht doch nicht und so. Und dann...
Waren Sie etwa zu teuer?
Nein.
Zu billig.
Ja. Da waren Zirkushonorare für Artisten und so. Aber ich bin ja mehr als ein Artist, habe ich mir gedacht. Ich mache ja so viele Nummern während des Programms. Und da habe ich etwas kämpfen müssen. Einmal um eine Gage kämpfen. Das war auch eine Einmaligkeit. Aber
was macht denn das für Sie aus, die Manege? Ist das ein besonderer Ort?
Ja, die Manege ist ja, erstens mal ist sie rund. Also du musst die Fähigkeit haben, rundherum zu spielen, damit sich niemand vernachlässigt vorkommt, der in deinem Rücken sitzt oder so. Da musst du rundherum spielen. Und ich weiß noch, ich war mit meiner Frau im Urlaub und habe einen Zettel mitgenommen und habe auf diesem Zettel einfach so in der Phase, wo man nichts tut, ja, am Strand und so, einfach mal aufgeschrieben, was ich denken könnte, Emil, du könntest ja reingehen als Eisverkäufer mit deiner Kiste. Oder du könntest reingehen am falschen Eingang. Oh, das wäre interessant. Du gehst dort rein, wo die Tiger reingehen, ins Tigerkäfig und bist alleine da und hast ein Ticket für einen Logenplatz. Und wo ist die Loge? Das ist das Podest für den Löwen. Ist das meine Loge und so? Also auf die verrücktesten Gedanken komme ich da. Oder ich habe mit den Kindern, habe ich gesagt, ich will tierbändiger werden. Und ich bin Interesseur statt, und habe mit den Kindern Nummern eingespielt im Programm vom Zirkus. Und da hat derjenige, der am besten war, einen Blumenkohl bekommen und so. Und einfach, ich muss ehrlich sagen, nach der Vorstellung bin ich sofort in meinen Wohnwagen gerannt und habe sofort ein Textbuch hervorgeholt und habe gesagt, das muss ich streichen, das ist nicht gut gekommen, diesen Satz muss ich noch verbessern und so weiter. Plötzlich klopfte es an die Tür, dann stand meine Frau draußen und habe gesagt, Emil, du musst rauskommen, die klatschen immer noch, die erwarten dich immer noch in der Manege. Und ich komme da raus und ein Riesenapplaus war da, ein Riesenapplaus, der wollte nicht aufhören.
Also oft kamen die Hits auch irgendwie eigentlich zufällig eher zustande.
Ja,
mehr natürlich. Oder weniger.
Ja, ja.
In so einem Moment. Und plötzlich hatten sie da ein neues Stück, das dann wahnsinnig gut ankam.
Ja, ja. Ich kann es mir, hat's mir einfach so gut vorstellen können.
War es beim Emil auch oft so?
Hä?
War es beim Emil dann auch oft so?
Ja, ja, oft. Natürlich auch. Die Nummern, die ich gespielt habe oder geschrieben habe, die habe ich oft, zum Beispiel, ich weiß noch, Polizeihauptwache, habe nachts zwischen nachts 11 bis morgen um drei Uhr habe ich da an dieser Nummer geschrieben, weil es dann ruhig ist im Haus, dunkel, da kann ich mir die Theatersituation vorstellen, auch wie fange ich ein Programm an, habe ich mir überlegt, eine Überraschung, in 30 Sekunden muss der erste Lacher kommen und so. Ja, das macht man alles im Kopf, irgendwie in einem guten Moment und dann kommen die Ideen halt einfach und dann weiß ich auch, wie ich das spielen würde.
Ja, in den 1980er Jahren, da hat er den Emil einfach weggelegt, auf der Höhe des Erfolgs, einfach zur Seite gelegt, der Schweizer Kabarettist, Schauspieler, Autor, Regisseur Emil Steinberger ist bei uns. Warum hatten Sie irgendwann mal genug, Herr Steinberger, von dieser Figur, von diesem Emil,
Nein,
was Sie so geprägt hat?
Ja, es war eigentlich, es kam von außen, es war das Waldsterben zu der Zeit, es war Tschernobyl zu der Zeit, es war, lauter so Sachen sind passiert und einmal habe ich schon auch gedacht, wenn ich gespielt habe, ja, ihr lacht und wenn ihr rausgeht, macht ihr den gleichen Entschuldigung Scheiß wieder wie vorher. Hä? Und das hat mich auch beschäftigt, dass die Leute sich nicht verändern. Und dann kommt man zu mir und will von mir, wegen dem Waldsterben, wollten sie von mir 130.000 Schweizer Franken, damit sie jeden Quadratmeter vom Urnerwald vom Helikopter aus abfilmen können, um später zu sagen den Leuten, schaut, so hat einmal ein Wald ausgesehen. Und solche Sachen. Und ich wurde da total überrannt und alle wollten etwas von mir und ich habe gespürt, du verlierst fast die Kraft zum Leben, denn ich bin alleine und alles haut auf mich ein und du solltest, du könntest, musst du, es war überhaupt nicht mehr lösbar, überhaupt nicht mehr und da habe ich mir gesagt, so jetzt höre ich einfach mal auf spielen. Jetzt will ich mal andere Dinge machen, anpacken und das habe ich dann auch gemacht.
Also Sie sind jemand, der, hätten Sie vielleicht jetzt in dieser Zeit mit so vielen Konflikten und Krisen und Bedrohungen und so weiter, hätten Sie den Emil jetzt vielleicht auch weggelegt als Künstler? Gerade jetzt auch in so einer Zeit, wenn Sie gesagt haben, früher mit Tschernobyl und so?
Nein, ich finde, jetzt ist eine Phase, wo die Leute wirklich Humor brauchen können, muss ich ehrlich sagen. Es geht uns ja, meine Frau und mir, wenn wir am Abend Spätnachrichten hören, wir gucken einander nur an und wissen, es ist unglaublich, was jetzt passiert. Es verändert sich dermaßen alles. Es braucht einen ruhigen Moment, dass du wieder zu dir kommen kannst. Und vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht finde ich wieder etwas, wo man ins Theater gehen kann und einfach mal 2 Stunden sich erholen kann und mal all diese schwierigen Sachen, die in der Welt rumfliegen, einfach vergessen kann, ja.
Wichtiger denn je, Sie sind damals vor dem ganzen Rummel nach New York aufgebrochen, haben dort eine Zeit lang mal in Anonymität gelebt, aber so richtig lang gehalten hat es dann mit der Anonymität irgendwie auch nicht, ne?
Ja, es ging einigermaßen, also schon in New York, ja. Also ich gehe da auf den Times Square, wo alle Touristen rumlaufen und so, da kennt man mich natürlich dann schon ab und zu und da gibt es schon auch lustige Geschichten, ja. Die erzähle ich auch im Kino, im Film, ja. Und New York war schon ein richtiger Entscheid. Man hat mir immer gesagt, wieso gehst du nach New York? Du kannst doch nach Paris gehen. Das ist auch eine tolle Stadt. Sag ich, ja, nach Paris. Da ruft die mir an und sagt mir, in einer Stunde bist du doch in der Schweiz. Du könntest doch das wieder machen oder jenes machen und so weiter. Das wollte ich nicht, sondern ganz abstrakt, wirklich getrennt. Nein.
Sie sind dann doch irgendwann auch aus New York in die Schweiz zurückgekehrt, aber das hätten Sie wahrscheinlich nicht gemacht ohne Ihre jetzige Frau, ohne Nigel, oder?
Ja, da muss ich ehrlich gestehen, ja. Weil ich spürte, sobald ich, als ich 2 Jahre mit ihr in New York zusammenlebte, was das bewirkt, wenn man zu zweit ist, in die Öffentlichkeit geht, auch zu zweit. Man ist geschützt. Wenn wir in einem Restaurant sind und wir essen, dann kommt niemand an den Tisch, geht meine Frau auf die Toilette und ich bin alleine am Tisch, dann kommen die Leute sofort zu mir. Also so als kleines Beweismaterial, wenn man alleine ist, ist man ungeschützter. Und meine Frau zum Glück ist ja eine ganz einmalige Frau.
Und ist es nicht auch so, Herr Steinberger, dass man am Ende jemanden braucht, der einfach an der Seite auch ist, unabhängig von diesem ganzen Ruhm, weil man ja am Ende nach all den Sendungen und Filmen und Auftritten und Ehrungen und der ganzen Berühmtheit dann doch irgendwie wieder allein zu Hause am Ende des Tages sitzt?
Alleine zu Hause sein?
Ja.
Nach all dem?
Na, ich meine, irgendwo am Ende sitzt man ja doch wieder alleine da. Also man braucht jemanden an seiner Seite.
Ja, es ist sonst schön. Es sogar,
man kann ja nicht nur von dem Erfolg leben.
Ja, nein, sondern von guten Gesprächen, von Erlebnissen, die man zusammen machen kann. Alleine würdest du das oder jenes nicht machen, aber zusammen kann man das machen und so weiter. Also es ist die idealste Vorstellung, die idealste Situation, die ich jetzt habe mit meiner Frau. Das ist so einmalig, weil wir uns dermaßen verstehen und die gleichen Qualitäten haben auch, darf ich auch sagen, einzig, dass sie besser malen kann als ich und sie malt und malt und wird wieder mal eine Ausstellung machen. Also sie malt hervorragend.
Und wir sind bei SWR1 Leute mit Emil Steinberger, der hier immer noch lachend und frisch vor mir sitzt und das freut mich sehr. Herr Steinberger, ich habe ja wirklich gedacht, jetzt ist Schluss bei dem. Der geht nicht mehr auf die Bühne, deswegen habe ich das so freimütig gesagt. Und dann sagen Sie zu mir zwischen den zwei, während der Musik, haben Sie gesagt, also das können Sie so nicht sagen. Morgen könnte ich wieder auf der Bühne sein. Und da habe ich jetzt gedacht, komm, dann reden wir doch mal darüber. Also haben Sie eigentlich so einen Ritus, also wie Sie sich vorbereiten, wenn Sie auf eine Bühne gehen? Machen Sie sowas wie Dehnübungen oder so, bevor Sie da raufgehen, damit Sie frisch sind?
Also erstens mal möchte ich korrigierend wirken, also nicht Sie, dich korrigieren, überhaupt nicht. Aber man kommt aus New York zurück, hat 2 Bücher geschrieben, da kommt normalerweise ein Buchhändler und sagt, Herr Steinberger, würden Sie mal eine kleine Lesung machen bei uns in der Buchhandlung? Denkst du, oh ja, das ist eine schöne Idee, machst das und das wird sofort ein Hit. Kommt die 2. Buchhandlung, die 3., die 4., die 5., die 10., 100, 200 Buchhandlungen. Mhm. Wir alle wollen meine Lesung haben. Ich gehe nach Köln, die größte Buchhandlung. Die Leute sind hinter den Gestellen versteckt, die sehen mich nicht einmal mehr. Und das war so ein Riesenerfolg. Da habe ich mir gesagt, Emil, sei doch clever. geh doch wieder ins Theater mit dem, was du jetzt da gemacht hast. Geh ins Theater, dann sehen dich die Leute alle von ihren Plätzen aus wunderbar. Sie verstehen dich, sie hören dich und das habe ich gemacht. Und deshalb kam dann ein Überraschungsprogramm, woran ich nie gedacht hätte. Dann kam das Programm, Drei Engel habe ich es genannt, statt eine kabarettistische Lesung. Und das war wieder ein Bombenerfolg.
Noch so ein Beispiel für Sag niemals nie.
Ja, aber ja. Auch wieder ein System einfach fließen lassen. Ich habe nie daran gedacht, dass ich jetzt Lesungen machen könnte mit diesen Büchern. Nie. Es war mir nicht in den Sinn gekommen, bis ein Buchhändler kommt. Eben, es kommt wieder einer und sagt etwas Schönes.
Ja.
So wie einer gesagt hat einmal vor etwa 30 Jahren, Emil, wünschst du dir noch irgendetwas im Leben eigentlich? Was möchtest du denn machen? Da habe ich gesagt, ich würde gerne mal einen Film machen. Ah ja, ja, dann versuchen wir doch das. Das ist ja wie in einer Traumwelt, dass ein Mensch auf dich zukommt und dich fragt, was möchtest du? Und dann sagt er, dann machen wir das. Und der hat wirklich alles eingefädelt für den Film, den wir jetzt da gemacht haben, was die Finanzen anbelangt. Nach 20 Jahren.
Und den haben Sie jetzt gemacht. Das ist ein zweistündiger Dokumentarfilm für Emil Steinberger-Fans. Ein absolutes Muss, würde ich sagen. Typisch Emil heißt er. Haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau auch gemacht. Aber ob Sie da Dehnübungen machen vor der Theateraufführung, das erfährt man da nicht. Und dafür sind Sie heute hier. Machen Sie jetzt Dehnübungen
Nein,
oder nicht?
Nein, nichts. Null. Nichts. Weder Atemtechnik noch Bauchtechnik noch weiß Gott, was man alles lernen kann. Ich habe nichts gelernt in der Beziehung. Ich stehe nie vor den Spiegel und übe die Mimik, wie die aussieht, wenn ich das Gesicht so oder so mache. Auch nicht. Nein, ich gehe auf die Bühne und spiele den Typen, den ich mir ausgedacht habe, ohne zu proben. Ich kann nicht proben, ich habe keinen Regisseur, ich will keinen Regisseur. So sagt er mir, Emil, guck doch bei diesem Satz so nach links, weißt du, das wäre schön, wenn du da deinen Blick ändern würdest oder so. Das geht bei mir gar nicht. Nein, ich spiele so aus dem Bauch raus, fertig.
Können Sie so aus dem Stand witzig sein oder brauchen Sie da eine Bühne für? Nein, witzig. Das auch zu Hause oder bei Freunden? Oder?
Nein, bin ich eigentlich nicht automatisch witzig oder so. Nein, bin ich nicht.
Nur auf der Bühne?
Nur auf der Bühne will
ich das sein. Da entfesselt sich dann irgendwas, ja, was ist sonst nicht unbedingt immer da.
Mit dem Publikum, mit den Reaktionen, aus die Lacher, die da kommen und so weiter. Da bin ich in meinem Element. Das darf ich so sagen.
Ja. Vielleicht zum Schluss, wenn ich Sie jetzt schon hier habe, jetzt sind Sie ja erstmal unterwegs, Sie sind 92, das wollen wir nicht verheimlichen mit dem Film und ich muss ja betonen, wie wunderbar Sie hier auch sitzen, jetzt haben Sie den ganzen Premiere-Rummel und wenn Sie sich ein bisschen ausgeruht haben, finden wir Sie dann vielleicht wieder auf der Bühne? Oder haben Sie schon irgendwas vor? Gibt's Pläne?
Ja, ich muss ja noch meine Autobiografie fertig schreiben. Aber solange ich arbeite, geht die immer weiter und weiter. Sie endet nie. Und das muss ich jetzt mal machen. Und was ich dann mache mit dem Buch, ob ich dann wieder auf die Bühne gehe oder vorher wieder mal auf die Bühne gehe, je nachdem den Umständen entsprechend. Aber auch, ich muss jetzt einmal Rücksicht nehmen und das mache ich sehr gerne. Meine Frau malt und sie will malen und sie hat bis jetzt, die letzten 20, 30 Jahre hat sie nur für mich gearbeitet. Sie hat alles für mich gemacht, alles organisiert, die Requisiten gestellt, gemacht, die Programme durchgezogen, die Auftritte, alles hat sie gemacht. Die war ständig nur mit mir beschäftigt und jetzt möchte ich etwas zurückgeben und ihr auch Zeit geben.
Und das ist jetzt, hat jetzt erstmal Priorität. Was auch immer Sie machen, Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, Emil Steinberger,
ja,
für den Besuch.
Schön, ja, wunderbar, das höre ich gern.
Das war es, SWR1 Leute, mit Emil Steinberger.
Danke, Nadir, vielmal. Gut gemacht, ja. Schön, man hat so von Auge zu Auge. Das ist immer gut bei einem Interview.
Das
ist wunderbar. Danke vielmal.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.